Ja, vielen Dank. Selten ist eine Vorstellung so abrupt von einer, sagen, von einem Lob in eine Bedrohung umgeschlagen wie hier. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich sage dann doch mal, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, weil ich einfach doch irgendwie eine intellektuelle und persönliche Verbindung zu Konstanz habe, zu den Juristen und zu den Germanisten vor allem. Und immer irgendwie denke, dass Konstanz ein Ort ist, in dem man solche Vorträge wie den, den ich heute hier halten werde, eigentlich auch mal irgendwie halten kann, weil das Gespräch zwischen den verschiedenen Fachbereichen ja anscheinend auch auf eine Art und Weise funktioniert, die eine gewisse Form von Selbstverständlichkeit gewonnen hat, die ich in anderen Fakultäten so oder auch bei mir eigentlich so gar nicht kenne. Also da, wo man immer über die Straße gehen muss, um die Germanisten zu treffen, trifft man sich vielleicht auch einfach weniger. Oder die Historiker, die Soziologen oder respektive die Juristen. Und da, wo das sozusagen so kompakt ist wie hier, so mein Eindruck von außen jedenfalls, da funktioniert es mit einer ganz anderen Art. Und so, entsprechend werde ich Ihnen heute einen Vortrag halten, der in der Tat so überhaupt kein juristischer Vortrag ist, sondern aus meiner Beschäftigung mit Theorien sozialer Normen hervorgeht und der in gewisser Weise sehr unfertig ist und den ich Ihnen so ein bisschen um die Ohren knalle, damit Sie mir mal sagen können, was man damit machen kann oder ob man das vielleicht auch wieder vergessen kann. Ich habe diesen Vortrag, und das ist wirklich die niederschmetternde Erfahrung bei der Vorbereitung heute gemacht, diesen Vortrag hier eigentlich vor einem Jahr hier schon mal halten wollte und dann bin ich krank geworden und konnte nicht kommen. Und es ist mir so ein bisschen aufgefallen, wie wenig ich weitergekommen bin intellektuell damit. Vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen einfach das Feedback, das mich hier nochmal etwas auf die Sprünge bringen sollte. Wir haben eine große Diskussion, oder wir haben jedenfalls so eine Diskursformation, die sich offensichtlich sehr viel mit der Frage der Wiederentdeckung von Sachen, von Dingen, von Objekten, mit Materialität beschäftigt, die auch nicht mehr so ganz frisch ist, muss man sagen, die allerdings die Theorie des Normativen nicht so komplett erreicht hat, sondern die in gewisser Weise stehen geblieben ist bei gewissen Disziplinen, bei den Juristen teilweise angekommen ist, in einzelnen Veröffentlichungen, aber vielleicht noch nicht wirklich sozusagen die Bedeutung hat, die sie vielleicht etwa in den Literaturwissenschaften oder auch teilweise in den Geschichtswissenschaften oder so hat. Es wäre noch mal eine interessante Frage, sich darüber Gedanken zu machen, warum wir das eigentlich machen. Und ich habe darauf eigentlich keine Antwort. Ich beobachte nur so Epiphänomene, die in gewisser Weise sich in Wissenschaftsdiskursen abbilden. Also etwa so etwas wie eine Krise des Konstruktivismus. Nicht wahr? Also die Tatsache, dass man behauptet, Dinge seien konstruiert, die ja doch irgendwie lange Zeit, nicht zuletzt aus Konstanz kommend, zu so einem Truism eigentlich des geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskurses geworden sind, die ist irgendwie offensichtlich nicht mehr so richtig zu halten oder die ist irgendwie schwieriger geworden, nicht wahr? Natürlich eine Krise des Idealismus, kann man sagen, die haben wir eigentlich schon seit 200 Jahren, aber eine, die sich doch so ein bisschen fortfrisst und die immer mehr im Grunde sich in den Bereich dessen, was man sagen, als ein rein begriffliches Argument bestimmen könnte, vorarbeitet und es immer schwieriger macht, eigentlich Dinge sozusagen als solche zu behaupten, nicht wahr? Begrifflich als solche zu behaupten. Eine Dominanz ethnologischer Perspektiven sicherlich, nicht wahr? Also die Ethnologie ist ja doch für viele Fächer, seit langem für die Historiker, schon seit den 70er, 80er Jahren, aber auch für die Juristen irgendwann, jedenfalls für die Rechtswissenschaftler, sehr wichtig geworden, eine Dominanz ethnologischer Perspektiven, deren Beschreibungstechniken offensichtlich sowas wie Materialität oder Ding oder Objekt irgendwie besonders in den Fokus rücken. Vielleicht auch eine Dominanz ästhetischer Perspektiven, in der dann doch in der Tat die Beschreibung von materialen Eigenschaften offensichtlich schwerer zu hintergehen ist, jedenfalls für bestimmte Teile der Kunst. Ich war bei den Literaturwissenschaften, dann wäre das nochmal eine Frage, was das eigentlich da ist. Aber jedenfalls für die bildende Kunst ganz offensichtlich, die im Grunde auch irgendwie uns darauf stößt, uns irgendwie mit Dinglichkeit und Materialität auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das sind alles so Beobachtungen, die man machen kann, von denen man sich nochmal fragen muss, wohin sie führen, die aber jedenfalls in dem weiteren Sinn der Rechtstheorie noch nicht so richtig angekommen sind und man auch nicht a priori sagen müsste, dass sie da ankommen müssten. Ich weiß, vielleicht ist es auch einfach was ein Paradigmenwechsel, der nicht fruchtet, der nichts bringt. Ich glaube immer nicht, dass man sagen, sich dazu genötigt fühlen muss, was zu machen, aber der doch vielleicht, wenn man jedenfalls Normen irgendwie als soziale Phänomene beobachtet, jedenfalls nochmal seinerseits beobachtet und angeschaut werden und getestet werden müsste. Und so ein bisschen will ich das heute ganz vorläufig machen. Wie gesagt, mein Interesse oder der Standpunkt, von dem aus ich mich mit solchen Fragen beschäftige, ist ein Interesse an sozialen Normen. Und das bedeutet erstmal gar nicht unbedingt an juristischen und an Rechtsnormen, sondern einfach nur an einer Praxis, die für sich in Anspruch nimmt, sozusagen Dinge vorzuschreiben, Dinge zu bewerten und die im Grunde sozusagen also in ganz verschiedenen Diskursen, in religiösen, in juristischen, in ästhetischen, aber auch in ganz natürlich in Alltagsdiskursen, wo es um sowas wie Manieren geht oder so weiter, eine Rolle spielt. Meiner Beobachtung nach ist, wenn wir über Normen als solche reden, also wenn wir fragen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner verschiedener Arten von sozialer Normen, ästhetischer Normen, religiöser Normen oder anderer, immer noch die praktische Philosophie, so ein bisschen die Leitwährung. Also die praktische Philosophie ist immer noch, auch wenn sie sehr heterogen ist und gar keine einheitliche Antwort auf diese Phänomene gibt, eigentlich immer noch sozusagen die Quelle, aus der man sich sozusagen mit Paradigmen versorgt. Das können ganz unterschiedliche Paradigmen sein. Das kann sozusagen eins sein, dass Normen mit guten Gründen identifiziert oder mit Präferenzen. Da gibt es sozusagen verschiedenste Möglichkeiten. Aber das, sozusagen, was man da nimmt, auch in den Sozialwissenschaften etwa, kommt ganz oft aus der praktischen Philosophie. Und das bedeutet, dass es auch, selbst in den normtheoretischen Diskursen, die von sich behaupten, eigentlich explizit deskriptiv nur zu sein und sich eigentlich nur sagen mit der Beschreibung sozialer Praktiken zu beschäftigen, im Grunde immer noch meinem Eindruck nach eine sehr tief sitzende Tendenz gibt, Normen mit ihrer eigenen Rechtfertigung zu identifizieren. Also zu sagen, eigentlich wissen wir, was eine Norm ist, erst wenn wir sie sozusagen rechtfertigen können, wenn wir Gründe dafür aktivieren können, dass die Norm gilt. Und das wiederum scheint mir persönlich ein ganz großes Erkenntnishindernis zu sein bei der Frage, wie wir dann eigentlich sagen, normative Praktiken beobachten können. Das ist natürlich auch ein bisschen die juristische Erfahrung, die dahinter steht. Nicht zuletzt auch die Erfahrung, dass man der Juristen natürlich irgendwie ein Phänomen immer doch irgendwie vor Augen haben, dass mit dem Philosophen jedenfalls gar nichts anfangen können. Die Tatsache, dass man sich eigentlich schon einig ist über die Norm, dass sie da ist, aber sich nicht darüber einig ist, wie man sie rechtfertigt. Also das ist eigentlich sozusagen widersprüchliche oder gar keine oder sozusagen sich ausschließende Rechtfertigung für eine Norm gibt, über deren Geltung man aber eigentlich grosso modo jedenfalls einig werden dürfte. Das ist etwas, was praktisch schon mal sehr, sehr irritiert. Und das ist zugleich für mich so ein bisschen Hinweis darauf, dass wir, glaube ich, so ein bisschen den Rechtfertigungsdiskurs so ein bisschen aus dem Weg räumen müssen, wenn wir uns mit Fragen sozialer Normen beschäftigen. Und das könnte auch, aber das ist jetzt eine sehr vorläufige Vermutung, auch dazu führen, dass wir, wenn wir uns mit der ganzen Materialisierungs- und Dingdiskursfrage beschäftigen, wir tatsächlich Rechtfertigungsfragen natürlich erstmal hintanstellen sollten. Das Thema, das ich Ihnen heute sagen präsentiere, über die Bedeutung von Objekten für normative Ordnung, ist in mehrerer Hinsicht natürlich komplett unterdeterminiert, nicht wahr? Also man muss sich fragen, was sind eigentlich Normen, was sind eigentlich Objekte? In der Allgemeinheit ist das Thema offensichtlich gar nicht in irgendeiner Weise zu bewältigen. Das bedeutet auch unglücklicherweise, dass es ein bisschen viele Präliminarien geben wird. Also dass ich so ein bisschen was sagen möchte, doch erstmal zum Begriff der Dinge oder der Objekte, zur Unterscheidung dieser beiden Begriffe, ein bisschen was sagen muss zu Normen, um mich dann erstmal diesen drei Gegenständen zuzuwerfen, die den Vortrag ihren Titel gegeben haben, Bargeld, Schlüssel, Wahlurne, um dann am Ende mit einer mich überhaupt nicht zufriedenstellen, muss ich sagen, aber irgendwie soweit ist der Stand meiner Überlegung halt erst gediehen, These dazu zu konfrontieren, was dann da der gemeinsame Mechanismus ist, den ich bei allen Unterschieden dieser drei Dinge zu beschreiben suche, oder umgekehrt, was denn vielleicht, wie man überhaupt beschreiben kann, was für eine Rolle Objekte, ich halte das erstmal offen, für normative Praktiken, jedenfalls für gegenwärtige normative Praktiken denn einnehmen können. Nun, ich beginne mit Dingen und ich beginne eigentlich damit, nochmal so ein bisschen ein Dilemma zu beschreiben, was mir, und ich warne Sie, die PowerPoint-Präsentation hat nur die Funktion, Zitate an die Wand zu werfen. Ist also ein Sola Scripta. Ich habe, weil ich das so schön fand, ein einziges Dingbild, das ist die Gliederung, ein einziges Dingbild gemacht, weil ich finde, so eine Flasche, die so eine Funktion annimmt, ist also irgendwie unerwartet, aber das ist ein reiner Zufallsfund. Ich beginne mit Dingen. Und möchte eigentlich mit der Beobachtung beginnen, zu sagen, dass mir auffällt, dass in der Diskussion sagen Materialität, Objekte, Sachen, Gegenstände, Dinge, sich eigentlich immer so ein theoretisches Problem zeigt, und zwar in ganz unterschiedlichen Disziplinen, so ein Dilemma zeigt, das man vielleicht erstmal noch mal so ein bisschen beschreiben und aufheben müsste, bevor man weitermacht. Ein Dilemma, das man in ganz unterschiedlichen Bereichen findet, also etwa in der Theorie, vielleicht am avanciertesten sogar in der Theorie des Bildes, in der bildenden Kunst, aber natürlich auch in anthropologischen Theorien zum Ding und in anderen. Das Dilemma liegt darin, dass ich den Eindruck habe, dass die Theoriebildung immer vor folgender Alternative zu stehen scheint. Entweder dekontextualisiert sie das Objekt in irgendeiner Weise hinweg. Das ist eigentlich der Weg, den wir sagen, das ist eigentlich der klassische Weg, den wir machen. Okay, der nimmt das Objekt in gewisser Weise nicht ernst und sagt, es ist irgendwie austauschbar. Eigentlich beschreiben wir irgendetwas anderes. Oder aber, das Objekt wird zum Subjekt gemacht. Das heißt, dem Objekt wird eigentlich Handlungsmacht zugewiesen Und damit wird eigentlich die Klauen der Subjekttheorie, die gerade überwunden werden, werden gar nicht überwunden, sondern sie werden in gewisser Weise eher sozusagen erweitert. Das will sagen, der Bereich der Subjekttheorie wird eigentlich nur erweitert. Oder anders formuliert, die Beziehung, die sich zwischen einem Ding und einer Person ergibt, wird entweder in einer Art und Weise dem Ding zugerechnet, dass man den Eindruck hat, es sei im Grunde, es würde wie eine Funktion, wie eine Person funktionieren. Vielleicht am spektakulärsten bei Horst Bredekamps Theorie des Bildakts zu beobachten, wo man irgendwie eigentlich nur darauf wartet, dass das Bild sich zu bewegen beginnt, wenn man den Text liest, oder die Skulptur einem irgendwie irgendwie den Kopf streichelt, weil hier sozusagen immer permanent insinuiert wird, hier würde das von dem Ding etwas ausgehen, was etwas tun könnte. Und das hat natürlich welchen Vorteil, so eine Theoriestrategie? Es hat den Vorteil, in der Tat eine Praxis so zu beschreiben, dass die Objekte nicht austauschbar sind. Ich werde den Objekten irgendwie auf einer theoretischen Ebene einen Eigenwert zu geben. Und diese fehlende Austauschbarkeit ist ja gerade das, was vor allem ästhetische Theorie besonders interessant, weil diese ästhetische Theorie wahrscheinlich von besonderem Interesse macht. Aber dieser Vorteil wird natürlich dadurch bezahlt, dass wir es hier mit einem irgendwie metaphysisch und auch sagen alltagstechnisch ein bisschen wenig plausiblen Ansatz zu tun haben. Am Ende handelt das Bild halt nicht. Ich weiß, es ist irgendwie, da ist nichts, was handelt. Oder aber halt die umgekehrte Variante ist, das Objekt irgendwie im Kontext einer Praxis aufgehen zu lassen. Man könnte sagen, einer Rezeption aufgehen zu lassen, wenn man schon in Konstanz ist. Und damit im Grunde die Eigenheit des Objekts so ein bisschen verschwinden zu lassen. Also Dinge zu sagen, die man auch in sagen, moderneren, auch bildtheoretischen Beiträgen liest, zu sagen, es gibt kein Bild ohne Betrachter. Nicht? Es gibt kein Bild ohne Betrachter. Also irgendwie konstituiert der Betrachter das Bild. Aber wie kriegen wir dann eigentlich sozusagen noch auf einer theoretischen Ebene etwas beschrieben, was dem Gegenstand in einer Weise auch eine Wirkmacht zuschreiben kann, die ihm vielleicht gerecht werden kann. Dieses sehr grob skizziert, aber mich irgendwie doch, also bis jetzt immer auf Dilemma, auf das ich aber doch irgendwie immer wieder stoße, ist natürlich deswegen besonders problematisch oder sagen auch immer noch besonders heikel, weil wir natürlich immer noch, wenn wir Dinge nicht nur dicht beschreiben wollen, wenn wir Dinge nicht nur im Einzelfall historisieren wollen, wenn wir nicht nur sagen wollen, das Objekt ist aber so und mit dem wurde zu dem Zeitpunkt das und das gemacht, was eine total legitime Form ist, aber was sozusagen eine Form ist, die im Grunde dicke, thick description für bestimmte Orte an bestimmten Zeiten vorgibt. Sondern wenn wir irgendwie sowas haben wollen wie eine Sozialtheorie, also etwas haben, was sozusagen mehr als einen Fall beschreibt, dass wir dann natürlich immer noch irgendwie alle, glaube ich, mehr oder weniger Handlungstheoretiker sind. Also nicht so richtig davon runterkommen, irgendwie auch in Handlungen, in Handlungsbeiträgen zu denken. Und dann im Grunde natürlich dazu kommen zu sagen, naja, dann sind wir eigentlich mit dem, wird das Ding, was? Und Georg Simmel hat das in der Theorie, Philosophie des Geldes auf den ersten Seiten sehr hübsch beschrieben oder gar nicht beschrieben, sondern einfach gemacht. Dann wird das Ding von vornherein zu einem Objekt. Nicht wahr? Es wird also im Grunde zu etwas, was mehr oder weniger durch Intentionalität beschrieben wird. Und es wird dann auch zu etwas, was in gewisser Weise unsere eigene Handlungsfähigkeit bedingt zur eigenen Handlungsfähigkeit wird. In einer weiteren und vielleicht dann noch etwas ergiebigeren Beschreibung zu etwas wird, was zur Verlängerung unseres Körpers vielleicht wird, nicht wahr? Irgendwie uns sagen, Handlungen erlaubt, die uns sonst nicht erlaubt wären, jedenfalls bis zu einem gewissen Grade, dann doch wieder in diesen ganz altmodischen oder klassischen Kategorien der Handlungstheorie gedacht werden kann. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil man natürlich sagen muss, dass die klassischen Handlungstheorien eigentlich mit Dingen nicht so richtig viel machen und vielleicht ja auch einfach ein unausgeschöpftes Potenzial liegt. Es ist dann aber doch irgendwie auch nicht so sehr etwas Neues, weil es dann doch irgendwie dabei bleibt, im Grunde sozusagen in solchen Kategorien zu denken, also in Kategorien zu denken, in denen wir das Ding nicht anders denken können als ein Objekt, zu dem in irgendeiner Weise ein Subjekt Bezug nimmt. Und für Probleme der Sozialtheorie jedenfalls scheint mir in der Tat dieser Weg irgendwie, obwohl er mir auch nicht behagt oder obwohl er mir vielleicht etwas altbacken vorkommt, dann irgendwie auch schwer vermeidbar zu sein. Ich meine, wir können dann sagen, wir können eigentlich sagen, für etwas anderes als eine dichte Beschreibung von Einzeldingen im Grunde Dinge nur als Objekte denken. Wir können diese Objekte vielleicht irgendwie so denken, dass sie bestimmte Effektkonstellationen ermöglichen. Aber auch diese Effektkonstellationen selbst sind eigentlich nicht anders als in Handlungszusammenhängen sinnvoll zu rekonstruieren. Das Ganze in eine Normtheorie einzubauen oder das Ganze vor dem Hintergrund von Normen zu diskutieren, heißt, sich mal ganz kurz, und das wäre schon der zweite Teil, nochmal über ein, ganz kurz und auch wenn ich sagen, ganz untechnisch nochmal über den Normbegriff so ein bisschen zu verständigen. Ich persönlich möchte hier gar nicht viel zu sagen. Ich denke, habe länglich mich mal damit beschäftigt und bin eigentlich zum Ergebnis gekommen, es ist wichtig, den Begriff relativ offen und deflationiert zu halten. Und für mich sind Normen erstmal nur Möglichkeiten, die affirmiert oder negiert werden. Also im Grunde sind es Möglichkeiten, mögliche Zustände, die mit einer bestimmten Bewertung versehen werden. Das hat sozusagen erstmal den Vorteil, vielleicht auch viele Nachteile, aber es hat natürlich erstmal den Vorteil, dass es auch gewisse Formen von historischem Wandel durchaus umfassen kann, ohne dass man deswegen den Normbegriff selber in Frage stellen muss. Fragen wie etwa, kann man soziale Normen ändern? Sind soziale Normen dazu da, überhaupt etwas anderes zu ändern? Kann man erstmal offen lassen, sind jedenfalls durch den Normbegriff selber nicht determiniert. Und das gibt der Sache vielleicht eine gewisse Geschmeidigkeit, die nicht ganz schlecht ist für eine vergleichende oder auch für eine sozialtheoretische Betrachtung. Wichtig ist aber bei so einer Bestimmung, also Bestimmung der Norm als einer affirmierten Möglichkeit oder einer negierten Möglichkeit, und entscheidend auch vielleicht für das, was im Folgenden noch kommen wird, ist, dass dieser Begriff halt die Möglichkeit abzuweichen immer enthält. Nicht wahr? Dass also im Grunde wir nur da von normativen Praktiken reden können, wo man gegen die verstoßen kann. Und das hieße dann in der Rekonstruktion, dass der Gegenbegriff erstmal zur Norm eigentlich der Ursachensetzung ist. Man kann sagen, wenn man Effekte setzen will, dann verlässt man sich wahrscheinlich eher nicht auf Normen. Dann macht man halt was anderes, nicht? Weil dann zwingt man oder macht irgendwas. Aber wenn man die Praxisform der Norm wählt, dann in der Tat macht man etwas, in dem immer noch die Möglichkeit besteht, dass sich halt keiner drum kümmert. Nicht? Oder dass es irgendwie immer die Möglichkeit gibt, etwas anderes zu machen, als die Norm bewertet oder vorschreibt oder was auch immer. Das heißt, es entsteht dann immer auch so ein Hiatus zwischen der Norm auf der einen Seite und der Befolgung, der ja auch zeitlicher Natur sein kann. Man kann sagen was ich als Aspirationslücke bezeichnen kann. Also einen Moment, in dem wir im Grunde erstmal gucken, was eigentlich passiert. Die Norm ist irgendwie da, aber wir wissen noch nicht ganz, ob sie befolgt wird, überhaupt wahrgenommen wird, befolgt wird oder gebrochen wird. Und wir entwickeln so spezielle Methoden, damit umzugehen. Aber wir unterscheiden halt auch immer sehr stark. Und das scheint mir etwas zu sein, was nicht nur für moderne Rechtsordnung notwendigerweise typisch ist. Wir unterscheiden erstmal sehr stark zwischen der Norm selbst und ihrer Durchsetzung. Und das eine hängt vom anderen gar nicht unbedingt ab. Das ist sozusagen der Begriff, mit dem ich operiere, wenn ich jetzt im Folgenden gleich die drei Beispiele so etwas näher behandeln werde. Und nun kann man sich überlegen, was wäre an sozialen Normenordnungen, das wäre mein letzter ganz kurzer Punkt, in der Tat modern. Oder was ist sozusagen, wie operieren wir heute mit sozialen Normen, was zeichnet die ansonsten aus? Und da in der Tat scheint es mir schon so zu sein, dass, obwohl das im Normbegriff selbst gar nicht enthalten ist, moderne Normen meistens halt handlungsbezogen sind. Ich weiß, man kann sich mit viel Mühe Normen denken, die das nicht sind, würde ich behaupten. Dass die meisten Philosophen halten das für abwegig, aber ich denke schon, dass man das irgendwie hinkriegt. Man kann, glaube ich, auch sagen, dass Normen sowas wie Identitäten affirmieren können oder andere Dinge, die sich nicht wirklich als Handlungsbezug ausweisen können. Aber in der Tat ist es schon so, dass die allermeisten normativen Ordnungen aller Art im Grunde in irgendeiner Weise doch mehr oder weniger implizit, aber sehr oft auch sehr, sehr explizit im Grunde einen Handlungsbezug aufweisen. Und das ist, glaube ich, immer klar, sich nochmal nachzumachen. Denn das scheint irgendwie auch vielleicht eine gewisse Rückwirkung auf die Frage der Reformierung dieses Ding-Objekt-Problems zu haben. Gut. Wenn wir das so vom Kopf haben, das ist jetzt immer so ein sehr allgemein gehaltenes Panorama von zwei Begriffen, die irgendwie offensichtlich ziemlich quer zueinander liegen und die man erstmal sozusagen nochmal irgendwie miteinander kalibrieren muss, was nicht so ganz einfach fällt, dann können wir uns jetzt, und ich mache es relativ kurz heute, weil ich schon sehe, das ist hier wirklich doch sehr warm und Sie gucken mich alle schon so müde an, dann kann man sich, würde ich einfach mal drei Phänomene, auf die ich sozusagen so auf ganz unterschiedlichen Kontexten gestoßen bin, aber die mich immer wieder auf dieses Thema hingebracht haben, miteinander konfrontieren. Und ich möchte das jeweils tun, indem ich sozusagen Ihnen ganz unterschiedliche Arten von Zitaten gebe, die das Phänomen irgendwie erst einmal manchmal zu analysieren versuchen, manchmal aber auch tatsächlich eigentlich auch erst konstituieren, um dann so mit ein paar Überlegungen dazu, wie sich hier eigentlich Objekt oder Ding-Objekt und Normativität zueinander verhalten. Das erste Beispiel ist Bargeld. Und da ist es interessant, nochmal zu sehen, wenn wir uns, da habe ich mir überlegt, wie kriegt man da rein? Wie fange ich meine Intuition in irgendeinen theoretischen Kontext an? Ne? Und dann habe ich einfach nochmal so in die Geldtheorie in der klassischen Moderne geguckt. Das ist also Georg Simmel in der Tat und Alfred Sohn-Rethel in gewisser Weise auch, die Philosophie des Geldes. und das Geld, die bare Münze, ist a priori ein spätes Buch, aber das, glaube ich, also viel früher ausgedacht wurde, als es niedergeschrieben wurde. Und die Geschichte, die uns diese Theoretiker eigentlich erzählen, ist eigentlich erstaunlich einheitlich. Und in gewisser Weise die gleiche. Und sie scheint mir zu sagen, das, was an Bargeld interessant ist, gerade zu verfehlen. Das ist sozusagen hier meine Beobachtung gewesen. Simmel schreibt, die Substanztheorie des Geldes wehrt sich gegen die doch unvermeidliche Erkenntnistendenz, die Bedeutung der Dinge aus ihrem Terminus a quo zu ihrem Terminus a quem zu verlegen. Kein so handliches Zitat, aber es war das handlichste. Nicht, was das Geld ist, sondern wozu es ist, verleiht ihm seinen Wert. Das ist so eine klassische, neukantianische, vom Substanzbegriff zum Funktionsbegriff Theorie, die hier sozusagen auf das Geld angewendet wird. Und so ein Rethel macht das so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen schnittiger, sagt, die Unangemessenheit des jeweiligen Geldstoffs, also zum Beispiel einer Münze, wird vom emittierenden Geldinstitut selbst anerkannt, in dem Versprechen, jedes durch seinen ordnungsgemäßen Gebrauch abgenutzte Geldstück kostenlos durch ein vollgewichtiges, ich finde es sehr hübsch, zu ersetzen. Das heißt, Sie haben ja eine Münze und wenn die ganz abgeschabt oder vielleicht leicht geworden ist, dann bekommen Sie von der Bank ein neues Exemplar. Was folgt daraus für so ein Rätsel? Den Stoff, aus dem Geld also streng genommen gemacht sein müsste, kann es in der ganzen Natur nicht geben. Es ist kein Naturstoff, sondern es ist irgendwie ein Funktionsstoff, der sozusagen sozial konstituiert ist. Was ich daran interessant finde, ist, dass es in gewisser Weise in zwei Büchern, die immer wieder auch das Wort Bargeld benutzen, und das theoretische Buch heißt ja sogar das Geld, die bare Münze des a priori, eigentlich mit dem Phänomen des Bargelds gar nicht anfangen kann. Und das scheint mir durchgehend in den beiden Werken zu sein. Und das scheint mir auch nicht ganz untypisch für eine gewisse Form von Theorie zu sein. Es gibt in einer sozusagen sozialfunktionalen modernen Gesellschaftstheorie keinen Sinn für die Dingseite des Bargelds, sondern man macht mit der Theorie, die im Grunde sagt, naja, irgendwann hatten wir mal sozusagen Zahlungseinheiten, die sozusagen den Wert verkörpern sollten. Und heute haben wir eine Systemfunktion, haben wir so etwas wie eine reine Funktionalisierung der Zahlung, macht man im Grunde, erzählt man eine geschichtliche, oder hat man so einen Verlauf, der sozusagen vom Goldklumpen zur Überweisung geht, vom Goldklumpen zur Überweisung, also von dem, was eigentlich irgendwie noch den Wert verkörpern soll, zu einer Transaktion, in der genau das, was wir ja bis heute haben, über dessen Abschaffung wir ja gerade auch mal diskutieren, aber was ja immer noch da ist, dass Bargeld eigentlich gar keine Rolle spielt, weil es ja eigentlich ein sehr, sehr eigenartiges Zwischenwesen darstellt. Nämlich ein Zwischenwesen, das auf der einen Seite in der Tat austauschbarer ist als sozusagen der Goldklumpen, weil in der Tat der Wert der Münze nicht mehr der Materialwert der Münze ist, aber auf der anderen Seite ja offensichtlich etwas anderes ist als eine funktionale Überweisung, ein Gegenstand ist, der sozusagen als Objekt, so wie er gemacht ist, gemacht wurde. Und die Frage wäre dann in der Tat, ob man, die Frage wäre dann, auch mit Blick auf die übergreifende Fragestellung, was ist das normative Versprechen des Bargelds und inwieweit hängt es in der Tat damit zusammen, dass es sich hier irgendwie um ein Objekt handelt, das sozusagen über den bloßen Akt der Überweisung hinausgeht. Meine, darüber können wir uns alle mal Gedanken machen. Jetzt, ich glaube, es ist relativ klar, dass es nicht so ganz schwierig zu beantworten Frage ist. Was wir hier sehen, ist offensichtlich so etwas wie die Möglichkeit zu einer persönlichen finanziellen Transaktion, die uns Bargeld gibt, die relativ unabhängig von der sich konstituierenden sozialen Systemik ist. Das heißt, man kann sagen, klar, mit einer Münze kann ich immer nur zahlen, wenn ich eine Währung habe und 1000 Voraussetzungen, die sehr, sehr aufwendig sind und die ich nicht selbst garantieren kann. Aber wenn diese Voraussetzungen mal da sind, dann kann ich sozusagen mit Bargeld Dinge machen, die mich unabhängig machen von dem System, solange es funktioniert. Also unabhängig etwa von Zahlungssystemen, unabhängig von Banken, unabhängig von anderen Formen von Interventionen. Und ich kann zweitens natürlich, das ist auch klar, darüber reden wir nämlich, diese Transaktion in einer viel höheren Art und Weise anonymisieren. Und ich kann sie in gewisser Weise in einer ganz anderen Weise, und was das bedeutet, müsste man sich noch mal überlegen, im Grunde sagen, mit meinem eigenen Körper in Verbindung bringen. Also etwas mit mir rumtragen, vielleicht auch vergraben, verstecken, sonst etwas, was dem Zugriff der anderen jedenfalls in einer anderen Art und Weise entzogen ist, als sozusagen das Geld, was ich auf dem Konto habe. Und das ist ja ein ganz bekanntes Phänomen. Das ist halt die Oma, die irgendwie das Geld unter Bett versteckt. weil sie Angst vor den Banken hat oder der Bankräuber, der sagen, das Geld irgendwo vergräbt und hoffentlich nicht in die Währungsreform gerät, wenn er nach 20 Jahren wieder aus dem Gefängnis kommt. Also wir haben diese Technik ja tatsächlich. Aber es ist interessant, dass diese Möglichkeiten, die Bargeld offensichtlich gibt, die in gewisser Weise bestimmte Dinge erlauben, aber in gewisser Weise natürlich auch unglaublich beschränkt sind. Das ist natürlich beides. Das sind die Ermöglichungen bestimmter sozialer Techniken auf der einen Seite, die etwas mit den Möglichkeiten eigentlich körperlich zu handeln zu tun, also seine eigene Physis einzusetzen. Und auch die Beschränkungen, die gerade damit, dass man sozusagen sich nicht auf ein soziales System in der gleichen Weise, man ist immer auf ein soziales System angewiesen, aber nicht in der gleichen intensiven Weise auseinandersetzt, sozusagen zusammenhängt. Also beides sozusagen, macht das zu einer bestimmten Option, die einem Dinge erlaubt, andere Dinge ausschließt, die aber offensichtlich etwas damit zu tun hat, um es so ein bisschen zugespitzt zu formulieren, dass Geld irgendwie, Bargeld offensichtlich doch anders als anderes Geld irgendwie als Verlängerung des eigenen Körpers funktioniert. Ja, als eine Verlängerung des eigenen Körpers, die sozusagen mit mir tragen kann und die mich als Individuum in einer anonymisierten Form, eine gewisse Form von Handlungsmacht hat, die ich sonst nicht habe und die mir wegzunehmen offensichtlich auch irgendwie jedenfalls anders funktioniert. Vielleicht nicht immer schwieriger funktioniert, aber anders funktioniert, als wenn ich sagen wir mal, jetzt ein Konto gesperrt bekomme. Das ist natürlich eine klassische Form das Eigentum nochmal irgendwie auf seine Besitzseite hin zu untersuchen. Das ist ein altes Thema natürlich im Privatrecht, auch ein bisschen verschüttetes Thema wieder. Und zu sagen, die Besitzseite des Eigentums, die immer so ein bisschen das Stiefkind eigentlich der Theorie geworden ist, die immer sehr schnell normativiert wurde, eigentlich das Savigny, wird der Besitz eigentlich immer so ein bisschen das Uneigentliche, nochmal hervorzuheben und ihr im Grunde einen gewissen Eigenwert zu geben. Worauf das hinauslaufen könnte oder was dann so eine allgemeine Formulierung wäre dazu, will ich am Ende sagen. Zweites Beispiel, Schlüssel. Latour schreibt in seinem berühmten Aufsatz über den Berliner Schlüssel so ganz avanciert, also ganz emphatisch: Nein, die asymmetrische Einkerbung des Schlüssellochs und der doppelwertige Schlüssel drücken nicht die disziplinarischen Beziehungen aus, symbolisieren sie nicht, reflektieren sie nicht, verdinglichen sie nicht, objektivieren sie nicht, verkörpern sie nicht, sondern sie machen sie, sie bilden sie. Das ist ein Zitat, das ich sehr mag, auch weil ich natürlich immer sieht, dass gerade so die in der Tradition des Idealismus stehende Philosophie, also wie Habermas zum Beispiel, immer im Grunde genau all diese Metaphern benutzt. Nicht? Der wird immer verkörpert zum Beispiel. Man hat eigentlich keine Theorie der Physis und deswegen werden Dinge immer verkörpert und dann weiß man aber eigentlich nicht genau, was das ist. Und Latour ist hier sozusagen ganz offensiv und sagt, nein, das ist sozusagen die Sache selbst, über die wir hier reden. Bei Latour nun dominiert das Objekt in diesen kleinen Aufsätzen zu den Schlüsseln, da gibt es ja sogar drei Zuzuschließsystemen, das ist ein Thema von ihm, determiniert das Objekt einen Handlungsstrang. Nicht? Also er redet ganz ausdrücklich von einem Handlungsprogramm. Und der Berliner Schlüssel, wenn Sie das gelesen haben oder wenn Sie das kennen, ist ja dieser berühmte Schlüssel, mit dem man im Grunde die Tür von vorne aufschließt, ihn dann durchstecken muss, reingeht, sie wieder zumacht und dann zuschließen muss, um den Schlüssel wieder zu bekommen. Das ist sozusagen im Grunde eine self-executive Norm, wenn man so will, eine self-executive Norm, in der man im Grunde mit dem Schlüssel nur operieren kann, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise mit ihm operiert, nämlich so, dass man die Tür hinter sich schließt und sozusagen die Wohnungstür, die Haustür von der großen Berliner Mietskaserne dann tatsächlich, auch wenn man wieder drin ist, abgeschlossen bleibt. Mich interessiert an diesem Phänomen des Schlüssels und auf die in der Tat Latour mich auch aufmerksam gemacht hat, eine andere Facette oder vielleicht eine speziellere Facette, einfach eine kleinteiligere Facette. Schlüssel sind erstmal ganz allgemein Objekte, mit denen man einen Ort, einen Raum einer Person zuordnet. Also mit einem Schlüssel gebe ich im Grunde einer Person einen Raum und nehme eine Zuordnung vor. Interessanterweise, und das macht den Schlüssel ja zu einem extrem liberalen Konzept, lege ich diese Zuordnung im Grunde in die Hände desjenigen, der sie hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also wenn mir ein Grundstück zugeordnet wird, dann werde ich das gar nicht so einfach wieder los. Also ich kann es sozusagen, ich muss es irgendwie verkaufen und übereignen und so weiter. Der Schlüssel, der Besitz des Schlüssels als solcher für einen Raum, über den ich ansonsten vielleicht gar keine anderen Rechte habe, gibt mir die Möglichkeit, diesen Raum zu benutzen und zugleich liegt der in meinen Händen, das heißt, ich kann sie sozusagen weitergeben, ich kann sozusagen darauf verzichten und so weiter und so fort. Aber, und das wäre so in die dritte Seite, erschwert natürlich der Schlüssel auch den Vollzug der Änderbarkeit dieser Zuordnung. Also ich kann im Prinzip, indem ich den Schlüssel jemandem gegeben habe, von dieser Zuordnung zwar wieder abweichen, ich kann sie verändern, aber die Durchsetzung dieser Veränderung wird durch die Inhaberschaft an dem Schlüssel physisch erschwert. Ich kann ihn natürlich einziehen, ich kann das Schloss auswechseln, ich kann das Schloss knacken, aber es gibt hier sozusagen für Schlüssel, sozusagen, der Schlüssel selbst schafft in gewisser Weise ein physisches Hindernis. Oder anders formuliert, im Ideal einer umstandslos, nahtlos richtigen Zuordnung von Person und Raum ist eigentlich kein Platz für Schlüssel. Also in der Welt, in der wir diese Zuordnung Schmuck machen würden, ist kein Platz für Schlüssel, oder wird nochmal umgekehrt formuliert, diese Zuordnung wird in gewisser Weise sowohl ermöglicht als auch behindert durch die Vergabe von Schlüsseln. Ich bin auf diese Idee, während ich sogar Latour las, und das ist schon sehr, sehr lange her, irgendwie gleichzeitig gekommen, weil ich sagen, zwei Erfahrungen hatte, nämlich auf der einen Seite, und das ist sagen, das einzige Mal, dass ich anekdotisch werde, eine polizeiliche Hausdurchsuchung in der Nachbarwohnung von mir, in der ich als Zeuge dienen sollte, es gibt ja meinen privaten Zeugen bei einer Hausdurchsuchung nach Strafprozessordnung, die sich aber unglaublich verzögerte, weil erstmal der Schlüsseldienst kommen musste, um die Tür zu knacken. Also hier sahen wir auf einmal dieses Hindernis, tatsächlich sozusagen auch der Staatsgewalt sozusagen real entgegensteht. Und auf der anderen Seite eine Kollegin an der FU, die auf einmal in ihr Büro kommen wollte und nicht mehr reinkam, weil sie keinen Schlüssel hatte, sondern ein Schließsystem, ein elektronisiertes, das auf den Tag ihrer Emeritierung eingestellt war, obwohl sie noch einen Seniorprofessorenvertrag hatte, und dann war es einfach vor Ende. Das war sozusagen die andere Lösung, sagen die, der schmucklosen, umstandslosen Zuordnung. Latour schreibt über die Schlüssel, über den Berliner Schlüssel, aber es gilt ja eigentlich für alle Schlüssel, wenn auch sagen nicht in dieser spektakulären Form wie beim Berliner Schlüssel, dass wir es mit einem Handlungsprogramm zu tun haben. Und zugleich sagt er auch, und das ist, glaube ich, die entscheidende Beobachtung, dann auch die entscheidende Ergänzung, dass es durch solchen Handlungsprogramm immer auch Gegenprogramme gibt und Gegenprogramme geben muss. Nicht wahr? Also der Schlüssel beantwortet die Frage der Zuordnung nicht in irgendeiner Weise sagen endgültig, Gott bewahre, sondern er ist sozusagen immer durch Gegenprogramme, sein Programm ist durch Gegenprogramme auflebbar und widerlegbar oder sagen nicht mehr durchführbar. Aber er hält auch, und das wäre sozusagen meine Formulierung dazu, er hält in gewisser Weise halt durch eine physische Beschränkung die Spannung zwischen einer Norm und ihrer Vollziehbarkeit halt aufrecht. Das ist der Witz. Also es wird halt einfach schwerer, diese Zuordnung zu verändern. Drittes Beispiel. Oder drittes Fall. Und das ist was ganz anderes jetzt. Die Wahlurne. Das Bundesverfassungsgericht entschied im Jahr 2009, und die Juristen unter Ihnen werden das natürlich kennen, über die Frage der Zulässigkeit elektronischer Wahlmaschinen bei Bundestagswahlen. Und traf in diesem Zusammenhang eine, glaube ich, schon ziemlich erstaunliche, also irgendwie jedenfalls so, wenn ich das richtig sehe, nicht wirklich erwartete Entscheidung, in der es tatsächlich feststellte, dass die Benutzung von elektronischen Wahlmaschinen in Wahlen sehr deutlichen verfassungsrechtlichen Beschränkungen unterliegt. Verfassungsrechtliche Beschränkungen, die eigentlich, wenn man so will, ganz handfeste praktische Beschränkungen ausmünden. Das Gericht schreibt, und ich lese das dann nochmal, weil es eine Menge Text ist, einfach nochmal vor, die Verpflichtung von Legislative und Exekutive dafür zu sorgen, dass das Wahlverfahren verfassungsgemäß gestaltet und ordnungsgemäß durchgeführt wird, reicht zur Vermittlung der notwendigen Legitimität für sich genommen nicht aus. Das ist, ich glaube, in dem Satz ist irgendwie ein Denkfehler drin, aber ich habe trotzdem mal mit dem angefangen. Denn, was brauchen wir noch? Die Verpflichtung kann sowieso nicht ausreichen, aber ist klar. Nur wenn sich das Wahlvolk zuverlässig selbst von der Rechtmäßigkeit des Übertragungsaktes überzeugen kann, wenn die Wahl also vor Augen der Öffentlichkeit durchgeführt wird, bitte die Bindestrich zu entschuldigen, kann das für das Funktionieren der Demokratie und die demokratische Legitimität staatlicher Entscheidungen notwendige Vertrauen des Souveräns gewährleistet werden. In der Republik ist die Wahl Sache des ganzen Volkes und gemeinschaftliche Angelegenheit aller Bürger, okay? Dem entspricht es auch, dass die Kontrolle des Wahlverfahrens eine Angelegenheit und Aufgabe der Bürger sein muss. Jeder Bürger muss die zentralen Schritte der Wahl ohne besondere technische Vorkenntnisse zuverlässig nachvollziehen und verstehen können. Die Öffentlichkeit der Wahl gebietet zum Schluss beim Einsatz rechnergesteuerter Wahlgeräte, dass die wesentlichen Schritte von Wahlhandlung und Ergebnisermittlung zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis nochmal überprüft werden können. Das ist eine relativ erstaunlich weitgehende Entscheidung, würde ich denken. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo anders geht, zu regeln. Die in gewisser Weise also davon aus, und die natürlich, wenn man es ernst nimmt, weil das ist eine Menge offen gelassen, was heißt wesentliche Schritte, dann können wir die Frage,
Aber dazu führt, dass eigentlich jede Form von Elektronisierung der Wahrnehmung eigentlich ausgeschlossen ist. Also wesentliche Schritte, da werden ja Stimmen abgegeben und gezählt. So viel mehr ist da ja erstmal vielleicht auch nicht. Und dieser Vorgang entzieht sich jeder Form oder wird jetzt sagen jeder Form von Technisierung entzogen, die nicht allgemein nachvollziehbar ist. Und da wird man relativ schnell dazu kommen zu sagen, also eine Maschine zu konstruieren, die für alle verständlich ist, könnte viel umständlicher sein, als dabei zu bleiben, Holz auf Zettel zu machen. Also es ist sehr schwierig, hier weiterzukommen. Es ist auch interessant, dass Begründungen eigentlich auf die auf so bestimmte Motive für die Elektronisierung von Wahlmaschinen, also etwa auf die Tatsache, dass man Wahlmaschinen durchaus auch deswegen eingeführt hat, weil man sagen, Wahlbetrug verhindern wollte, gar nicht eingeht. Also sondern die ganze Frage, was ist eigentlich das Problem, für das dann die Technisierung des Wahlvorgangs eine Lösung ist, spielt in der Entscheidung gar keine Rolle, sondern was in der Entscheidung eigentlich allein und relativ deutlich, auch irgendwie mit einer bewundernswerten Konsequenz durchgezogen wird, ist so eine Annahme, die sagt, naja, eigentlich gibt es für eine demokratische Wahl, also in Form der Inklusion des Wahlvolks, die Notwendigkeit, so etwas wie eine geteilte Welt zu haben. Es ist möglich, eine geteilte Welt des Praktischen zu haben, das ist ja schon mal irgendwie so. Es ist aber auch notwendig, die zu haben, weil nur sagen, indem jedenfalls normativ notwendig oder normativ geboten, sie zu haben, denn nur wenn wir diese geteilte Welt haben, können wir im Grunde auch sagen, dass dieser Prozess einer ist, den wir gemeinsam mit gemeinsamer Art von Plausibilität durchführen. Und die übergreifende Funktion ist dann hier sozusagen demokratische Legitimation in einer Weise zu stiften, die für alle nachvollziehbar ist. Das ist interessant, weil wenn man den Text nochmal genau liest oder nochmal genau liest, ist so ein bisschen die Frage der Legitimation und die Frage des Nachweises der Legitimation so ein bisschen verschleifen eigentlich. Also es ist ja so, man könnte ja mal sagen, es sind eigentlich zwei Fragen zu sagen, was ist eigentlich ein legitimes Wahlverfahren? A und B. Wie stelle ich eigentlich sicher, dass alle irgendwie nachvollziehen können, dass das Verfahren legitim war? Das ist, scheint mir nicht dasselbe, sondern es wird aber hier so in gewisser Weise zu einer Frage in der Rechtsprechung. Und damit wird das Objekt hier, werden die Dinge, konkret eigentlich die angekreuzten Wahlzettel, die in einer Wahlurne landen, die versiegelt ist und die dann sagen, irgendwie geöffnet wird nach dem Ende des Wahlvorgangs, sondern zu einem Vehikel, zur Ermöglichung eines allgemein nachvollziehbaren Nachweises eines Sachverhalts, der aber zugleich offensichtlich konstitutiv dafür ist, dass man im Grunde ein gemeinsames politisches Projekt verfolgen kann. Also ein Beweisstück mit so einem irgendwie doch normativen Überschuss, denn wie gesagt, das Gericht sagt nicht, wenn wir das nicht nachweisen könnten, hätten wir ein Problem, wie wir ja ganz oft Tatsachenprobleme haben, also wenn wir das nicht nachweisen könnten, haben wir jetzt gar keinen demokratischen Prozess mehr. Und das glaube ich schon eine sehr, sehr eigenartige eine Variante tatsächlich ist. Und damit dient das Objekt hier in der Tat also wiederum dazu im Grunde, oder nicht wiederum, dient das Objekt hier in der Tat dazu, so etwas wie eine geteilte Minimalrationalität aller Beteiligten, die auf der einen Seite unterstellt wird, auf der anderen Seite aber auch praktisch zu ermöglichen, zu aktivieren, heraus. Was, wenn es sagen, das Objekt nicht gäbe, nicht möglich ist. Gut, was machen wir damit? Und das ist jetzt, dann komme ich auch schon sagen, bald zum Schluss, mit Blick auf, können wir das irgendwie zusammenfassen? Ich bin da sehr unsicher, also wie gesagt, Sie sagen mir, wenn es gar nicht bringt, ich habe das Gefühl, wenn ich sagen würde, was hier sagen gemeinsam ist, dann würde ich das als eine, nicht sehr handlich formuliert, würde ich das als etwas formulieren, wie eine physisch vermittelte relative Unverfügbarkeit. Diese vermittelte relative Unverfügbarkeit. Objekte sind in aller Regel in vieler Hinsicht verfügbar. Ich glaube, sie können nicht transportiert werden, verändert werden, zerstört werden. Aber gleichzeitig ist das, was auch sich am Objektdiskurs so interessant ist, dass sozusagen, wo diese Verfügbarkeit durch sagen, die Physis des Objekts selbst auf Grenzen stößt. Und entscheidend ist dann natürlich der Aufwand, der dem Zugriff qua spezifischer physischer Eigenschaft entgegengesetzt. Und dieser Aufwand ist natürlich immer einer, den man sagt, einsetzen kann bewusst, den man der sagen, sich nicht sozialer Konstruktion in dem Sinne vollständig entzieht, aber der sich dazu sagen, lokal hier entzieht und der sozusagen Objekte sagen, zu so etwas macht wie ja, Ermöglichungsbedingungen dieser Form von physisch vermittelter relativer Impfverfügbarkeit. Also es geht darum, im Grunde Widerstand zu kreieren. Widerstand gegenüber einer Praxis, die sich vielleicht in eine andere Richtung orientiert. Durch die physischen Eigenschaften kann eine soziale Praxis also in gewisser Weise beschwert werden. Das ist so ein bisschen die Metapher, mit der Latour spielt, wenn er über Schlüsselanhänger redet, in einem anderen Aufsatz. Sie kann beschwert werden und damit ergeben sich für normative Praktiken halt besondere Möglichkeiten. Er hat Effektkonstellationen, die in der Form vielleicht tatsächlich nicht austauschbar sind. Das heißt auch, und das ist sozusagen schon, da bin ich schon, und diese relativen Verfügbarkeiten, ich mache das noch so, diese relativen physisch vermittelten Verfügbarkeiten zeigen sich hier in den drei Beispielen halt einmal darin, dass der Geldwert in gewisser Weise einem Körper zugewiesen wird, das als, in der Sache, als Bedingung einer bestimmten Form von individuellen freien Handels, wie gesagt, einer bestimmten Form, die nicht sagen, mit größerer Freiheit verspricht, eine andere Form von Freiheit spricht als andere, nämlich die sagen, der bargeldlosen Umgangs ermöglicht. Einmal eine, in der so eine Zuordnung einer Raumeinheit zu einer Person in gewisser Weise auch als Mittel der Unterscheidung zwischen der Zuordnung selbst und ihrer Durchsetzung fungieren kann, indem man sagt, also der Norm, der Schlüssel gibt dir erstmal das Recht, aber wenn dir das Recht genommen wird, hast du immer noch den Schlüssel, wir müssen dann irgendwas anderes machen, verlangsamen das hier irgendwie. Und einmal die Zuordnung eines Legitimationsvorgangs zu einer Objektpraxis im Grunde als Mittel eines allgemeinen nachvollziehbaren Nachweises, eines nachweisbedürftigen Vorgangs. Nun, das heimliche Gegenbild der ganzen Überlegung ist natürlich in gewisser Weise jede Form von Technisierung oder letztlich sogar Digitalisierung, in der man so als Endpunkt vielleicht tatsächlich sowas hat wie bargeldlosen Zahlungsverkehr, vernetzte elektronische Schließsysteme und Wahlcomputer, weil die in gewisser Weise diese physische Dimension nicht mehr haben. Ich habe dazu extra nicht viel gesagt, weil ich einerseits denke, dass ich diese ganze Digitalisierungsdebatte noch gar nicht erst anfangen wollte. Und weil ich andererseits eher so von den Phänomenen herkommen wollte, die es ja auch immer noch gibt, die es dann auch noch nicht überholt wird und die ja offensichtlich auch teilweise als irgendwie schützenswert bezeichnet werden. Ich denke nur, es ist wichtig zu sagen, und das wäre dann auch schon mein letztes Wort, dass wenn man das weiter und zu Ende denkt, und da ist es dann noch eine Menge zu tun hier in dem Kontext, dann sollte man sagen, nicht mit Kulturkritik operieren. Also man sollte jetzt nicht sagen, ach, es waren noch so Zeiten, als wir Schlüssel hatten und das Präsidium noch kein Schließsystem hatte, als ich noch mit meiner Tasche voll Bargeld unkontrolliert durch die Stadt laufen konnte, um mir Dinge zu kaufen, von denen niemand wissen darf, dass ich sie haben möchte. Sondern man sollte, glaube ich, eher nochmal überlegen, ob wir die Leistung von Objekten in solchen Kontexten einfach nochmal genauer analysieren müssen, um andere Mittel zu finden, um sie mit anderen Technologien zu replizieren. Vielen Dank.